Entwicklungsfreiraum. Der Podcast für alle, die ihre Gegenwart und Zukunft selbst gestalten wollen. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Entwicklungsfreiraum Podcast. Heute spreche ich mit Christoph Schmidt. Er ist Coach für lernende Menschen und Organisationen, Kulturarbeiter für Digitales, Selbstlerner und Ethiker mit Leidenschaft und Intuition. So steht es zumindest auf seiner Webseite Bildungsdesign. Auf deiner Webseite heißt es auch, Aufbrechen heißt Ausbrechen und du organisierst Ausbruchsversuche aus Pädagogistan. Für alle, die raus wollen. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, nimmst du dir die Zeit.
Danke für die Einladung, Ben. Und vor allem ist das ja die Premiere, oder? Für deinen neuen Podcast.
Das ist die Premiere für diesen neuen Podcast, ja, genau.
Bin mir der Ehre bewusst, ganz im Ernst.
Ja, ich freue mich auch riesig, mit dir zu sprechen, Christoph. Früher kannte ich dich nur von LinkedIn. Heute kennen wir uns persönlich, arbeiten sogar in einer Form zusammen bei colearning.org. Ja. Und heute möchte ich mit dir über Bildung sprechen, über Lernen. Ich habe hier in Klammern zeitgemäße Bildung, weil das ist etwas, was dich beschäftigt, ein Thema, in das du richtig abgetaucht bist und auch, ich würde sagen, eine klare Haltung hast. Mhm. Als ich dich vorhin vorgestellt habe, habe ich da etwas vergessen oder ist da etwas zu viel reingeraten?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du hast ja noch erzählt, das momentan Wichtigste ist ja das, warum wir uns kennen, nämlich Co-Learning.
Genau, da werden wir sicher auch noch drauf kommen oder einmal deine Sicht auf dieses Co-Learning hören. Ja, was ist für dich, Christoph, gute Bildung?
Gute Bildung ist etwas, was die Menschen, die sich bilden, unterwegs und auf den Etappen und immer von einer Etappe zur anderen selber beschreiben können. Also gute Bildung ist nicht etwas, was von vornherein oder am Ende eines Bildungsweges feststeht, sondern gute Bildung ist dann passiert, wenn Menschen, die sich bilden, diese Frage beantworten können. Das ist für mich gute Bildung. Und wenn sie es nicht können, dann hat da irgendwie keine gute Bildung stattgefunden. Also solange du irgendwie einen Lehrer oder ein Zeugnis oder ein Diplom oder irgendwas brauchst, wo draufsteht, dass du jetzt gebildet bist und du dich dann darauf verlässt, das ist für mich der falsche Weg. Gute Bildung ist, wenn jemand das für sich selber beantworten kann.
Aber wenn wir uns jetzt so die Lern- und Bildungswelt anschauen, dann funktioniert die ja genau gegenteilig.
Ja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir den Bildungsaspekt vernachlässigen. Also wir gucken schon auf Erziehung und das ist ja schon größtenteils fremdgesteuert. Und auch bei Ausbildung, also wenn es darum geht, Fähigkeiten zu entwickeln für einen Beruf oder so, da kann mir schon jemand über die Schulter gucken und kann am Ende sagen, so jetzt bist du aber, jetzt kannst du das, Junge. So, aber das ist für mich nicht Bildung. Das ist für mich Training oder Skills entwickeln oder gut erzogen sein und Danke sagen und nachts um 10 die Fenster zumachen und so den Müll wegräumen. Bildung ist für mich nochmal was anderes.
Verstehe ich das richtig? Bildung ist auch etwas, das tiefer geht. Also so Training verstehe ich als etwas, das ich zwar verinnerliche und immer wieder übe, wie vielleicht bestimmte Handgriffe, bestimmte Techniken, genau, ja. Und Bildung ist etwas, das auch etwas in mir verändert.
Ja, es ist zum einen, denke ich mal, eine ganz, ganz persönliche, individuelle Aufgabe oder ein Prozess oder was auch, wie man das nennen will. Also das machst du für dich und ich mach's für mich und Jutta macht's für sich. Das machen nicht Lehrer oder irgendwelche Menschen für mich, sondern bilden kann ich mich, tue ich mich selber. Und je nachdem, wie viel Zeit und Raum ich dafür bekomme, umso tiefer kann das gehen, ja.
Und warum ist diese Bildung oder warum ist gute Bildung wichtig?
Ich habe vor zwei Monaten oder so habe ich eine für mich relativ wichtige Keynote gehalten und habe mich da ewig lang drauf vorbereitet und da ist mir wieder so ein neuer Aspekt aufgegangen, der mit deiner Frage zu tun hat. Bildung ist wichtig, also das sehe ich jetzt im Moment so, vielleicht sehe ich in zwei Jahren wieder einen anderen Aspekt, aber Bildung ist wichtig, weil wir uns dadurch von anderen politischen Systemen, von faschistischen oder von autoritären, diktatorischen Systemen unterscheiden können. Also wenn wir sagen, du bist gut ausgebildet, also du hast jetzt einen Lehrabschluss oder du bist gut integriert in die Gesellschaft, gut erzogen, hast ab und dann hört's auf, oder dann fehlt irgendwas. Dann könnte ich genauso gut in China oder in Russland leben oder in Kasachstan oder was der Teufel wo. Ich muss mich fragen, was ist es denn, wo wir hier bei uns in unserer Kultur noch einen Unterschied machen wollen? Also was ist uns denn bei Bildung besonders wichtig? Und da bin ich halt, also sowohl ich selber als auch sagen wir, in der Literatur, in der Reflexion, in Büchern immer wieder drauf gestoßen, auch in Romanen, Pascal Mercier, der jüngst gestorben ist, dem war das extrem wichtig, oder? Peter Biri steckt da dahinter, hinter dem Pseudonym, der Schweizer, der einerseits Philosophieprofessor war, andererseits Romanschriftsteller, der eben gesagt hat, Bildung, das hat ganz viel mit Autonomie zu tun, mit Selbstbestimmung, auch mit der Fähigkeit, sich zu emanzipieren, Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Das sind so Dinge, die oder Phänomene oder Kompetenzen, die für mich Bildung ausmachen.
Und wenn wir aber nach draußen schauen, das Lernen, wie das organisiert ist, diese Bildung, dann ist die häufig organisiert und strukturiert und vorgegeben und es wird geprüft. Und in diesem Zusammenhang sprichst du auch von Käfighaltung oder eben dann Auswildern. Was meinst du damit?
Das ist eine Metapher. Ich will damit nicht die Menschen mit Tieren vergleichen oder gleichsetzen, sondern ich benutze das als Metapher. Denn ursprünglich, wenn wir so auf die Welt kommen und in eine Familie fallen und möglichst auf die eigenen Füße fallen, lernen wir auf eine ganz individuelle, persönliche Art, uns die Welt zu erschließen, uns selbst zu erschließen. Und so Basics, also durch Kommunikation, das wissen wir ja alles, oder? Und das könnte alles so weitergehen, wenn wir nicht relativ zügig und schnell und bald in so eine Schule gesteckt werden würden, die diese Bewegung, die ich vorhin unter Bildung beschrieben habe, also dieses Individuelle, diese Selbstentfaltung, dieses Selbstbestimmende, diese eigenen Suchbewegungen in den eigenen Tempi und Rhythmen und Schwerpunkten sofort unterbricht. Also deswegen spreche ich von Käfig. Das heißt, wir unterbrechen eigentlich die Bildungsarbeit, die jeder Mensch quasi von Natur aus einfach macht, weil er oder sie auf die Welt kommt, und ersetzen es durch ein pädagogisches Prinzip, durch Beschulung, durch Fächer, durch Inhalte, durch wir geben vor, was Menschen zu lernen haben, in welcher Form, mit welchen Ergebnissen. Wir fangen an, diese Prozesse zu bewerten und zu benoten. Und das alles, das ist für mich so ein Stück weit eine Metapher, wenn ich sage, das ist so Käfighaltung. Und im Unterschied zu dem freien, wilden Lernen in freier Wildnis, so, womit ich nicht den Urwald meine, sondern oder auch nicht die große, also ich meine wirklich die menschliche Kultur, die das durchaus hergeben würde.
Und dann ist man in diesen Schulen, das ist ja dann nicht nur für Kinder so, sondern auch für Erwachsene später, man schickt die in CAS, DAS, Fachausweise oder man schickt die vielleicht nicht nur, die gehen auch selbst, aber Arbeitgeber finanzieren das und gehen dann davon aus, wenn man so eine Ausbildung abgeschlossen hat, dass man auch fähig ist, das zu tun. Aber hat man da wirklich gelernt oder das verinnerlicht? Was würdest du da sagen?
Ja, vielleicht passt ja diese Metapher hier auch. Also womöglich spricht ja gar nicht so viel dagegen zu sagen, wir machen jetzt eine kleine Hochschule auf oder eine kleine Berufsschule und helfen dabei Menschen, die etwas noch nicht können, helfen denen dabei, etwas zu lernen. So, da spricht ja nichts dagegen. Oder dass jetzt eine Branche oder ein Berufsverband oder auch eine Firma sagt, ich biete da was an, ich bringe da ein bisschen Struktur rein. Denn wir können was und unser Gegenüber kann es noch nicht und wir unterstützen die Person jetzt dabei, dass sie was kann. Das ist ja vielleicht sogar auch so eine Grundidee von Schule und von Ausbildung und vielleicht sogar von Studium, keine Ahnung. Nur ist das mittlerweile so dermaßen formalisiert und völlig abgehängt und abgespaced und hat eigentlich überhaupt weder was mit den Menschen zu tun, die sich aus- und weiterbilden, noch, und das kriegen wir ja pausenlos auch erzählt, von Unternehmen auch, oder? Dass sie sagen, so wie die Leute aus den Schulen und Hochschulen und aus den Berufsschulen rauskommen, können wir mit denen erstmal nicht so richtig was anfangen.
Wir sprechen ja in diesem Zusammenhang, oder nicht nur wir, man spricht in diesem Zusammenhang von dieser Welt, in der wir heute leben, von dieser Bani-Welt und VUCA-Welt, die hast du auch in deiner Keynote erwähnt, die du gehalten hast, vor ein paar Wochen. Und in dieser Bani-Welt, also das heißt brüchig, ängstlich, nicht linear und unbegreiflich, die VUCA-Welt, das wäre dann die Volatilität, die Unsicherheit, die Komplexität und die Mehrdeutigkeit. Die Welt, sie funktioniert nicht mehr so, wie sie einmal funktioniert hat. Was müsste denn jetzt passieren aus deiner Sicht, damit wir wieder lernen können oder eine Bildung, die für diese Welt, in der wir bereits leben und die wahrscheinlich immer stärker unsicher und brüchiger und ängstlicher wird, damit wir dort ein gutes Leben führen können, gut arbeiten können?
Ich wage jetzt einfach mal dieser Auffassung zu widersprechen, dass wir heute in einer Welt leben, die unberechenbarer und undurchschaubarer ist als früher. Diese Erzählung ist sehr beliebt, die wird pausenlos, also wenn ich diese Akronyme google, Bani oder VUCA, dann überspült mich Google oder ChatGPT oder wer auch immer mit Erklärungen, was das ist. Nur vielleicht gehört das ja auch zu der Erzählung, mit der wir uns heute die Welt versuchen zu erklären. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in jeder Epoche für Menschen immer schwierig war und herausfordernd, und zwar brutal herausfordernd, sich das Unerklärliche zu erklären. Und dass die Herausforderungen womöglich sich gar nicht so stark verändert haben oder nicht so furchtbar intensiver geworden sind. Womöglich, vielleicht ja, ich weiß es nicht. Nur, was ist denn jetzt die Botschaft oder die Nachricht da drin? Also was weiß ich denn, wenn ich weiß, oh, die Welt ist heute so wahnsinnig vielschichtig und komplex und undurchschaubar wie nie zuvor und so. Was weiß ich denn dann? Oder ich meine, ich weiß, dass ich mich jetzt auf eine komplexe Welt vorbereiten muss. Okay, so. Und wie mache ich das? Ich denke, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir uns darauf einlassen und dass wir, ich sag mal, über diesen Irrtum nachdenken, wir hätten tatsächlich Kontrolle über diese Komplexität und wenn wir nur genügend steuern und kategorisieren würden und nochmal ein CAS oder irgendein Diplom draufhauen, dann hätten wir es wirklich irgendwann im Griff. So. Und ich denke, das ist ein großer Irrtum. Da lügen wir uns auch in die eigene Tasche. Ich vermute, vor allem, das geht jetzt eher so an Erwachsene, weil Kinder gehen ja auch, oder Jugendliche gehen eher, gehen eher positiv auf Komplexität und Unwissenheit zu, und recht kreativ und neugierig. Ich glaube, das ist eher so ein Erwachsenenproblem, dass wir auf die Kinder projizieren, dass wir sagen, wir müssen den Kindern ganz viel Sicherheit und Pädagogik und Klassenzimmer und Kuschelecken geben, damit die irgendwie lernen können. Ich weiß nicht. Müssten wir mal testen, was passieren würde, wenn wir es nicht tun. Wobei ich da jetzt nicht dafür plädiere, dass wir Kinder aussetzen im Wald und schauen, ob sie gesund wieder rauskommen. Das meine ich nicht. Was ich sagen will, ist, ich vermute, dass vor allem die Großen und Alten Angst haben, mit der Welt nicht klarzukommen und deswegen Strategien erfinden, um sie unerlaubt zu vereinfachen. Und damit sollten wir aufhören.
Also die formale Bildung oder Menschen eben in, ich sag's halt mal, in Käfige zu stecken, in irgendwelche organisierten Formen, da meinst du, das ist wenig hilfreich, um in dieser Welt, die vielleicht gar nicht viel komplexer ist als früher, zu leben und ein gutes Leben zu führen?
Ja, der Käfig steht ja auch dafür, dass ich etwas gefangen halte und dass ich jemanden auch gegen seinen oder ihren Willen an einen Ort binde. Und ich finde, ich kann das Bild auch ein bisschen weicher machen und sagen, wir schaffen die Käfige ab, sind aber immer noch im Reservat. Das heißt, dann ist die Gefangenschaft einfach weniger spürbar. Aber ein Reservat ist ja auch nicht wirklich eine dem Menschen oder diesem Lebewesen entsprechende Umgebung. Auch das hat Zäune und Grenzen und wird kontrolliert und überwacht, so wie bei der Truman Show damals, oder? Die Truman Show, das ist ja eigentlich auch ein technisches Reservat, wo alle wissen, dass es eigentlich eine Fernsehshow ist, bis auf den Hauptdarsteller. Und ich denke, was wir, das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, das mag schon sein, aber ich bin davon überzeugt, dass uns das als Menschen ausmacht, dass wir, dass das Leben für uns vorgesehen hat, dass wir uns mit unserer eigenen Freiheit konfrontieren und dass wir erst dann und dadurch zu uns selber finden, dass wir wirklich zu selbstbestimmten, selbstverantwortlichen, selbstreflektierten Wesen werden. Also, und dass das eine ganz andere Form von Gemeinschaft auch dann gibt und Gesellschaft und Staat, als wenn alles wirklich von A bis Z durchnummeriert und durchkonsumiert ist. So.
Heute ist ja vieles durchnummeriert und durchorganisiert und wenn man dann mit Leuten spricht, dann sagen sie, ja, was soll denn jeder das tun, was er möchte, und dann würde die Welt ja gar nicht mehr funktionieren. Oder wenn es keine Schule oder Lehrer mehr gäbe, wie sollte da noch jemand etwas lernen? Wie soll das funktionieren? Was denkst du da?
Der Coworking Space Effinger in Bern mit dieser Initiative des Co-Learning ist ja ein gelungenes Beispiel dafür, dass das nicht im Chaos endet, wenn wir auf diese Formen und Strukturen verzichten, auf diese Fremdsteuerung und auf das all das Vorgegebene verzichten bis ins Detail, sondern wenn Menschen sagen, wir treffen uns und wir organisieren uns, zum Beispiel soziokratisch. Das ist ja nicht keine Struktur, sondern es ist eine sehr klare Struktur, die aber ganz viel ermöglicht an Selbstorganisation und an Freiheit. Das ist das, was ich darauf antworten kann. Mir hat das auch der Joris, der Co-Learner ist im Effinger, hat gesagt, die Tatsache, dass wir nicht schulische Strukturen durchsetzen und durchpeitschen, heißt ja nicht, dass bei uns alles strukturlos ist. Also dieses Argument, dass alles im Chaos endet, wenn wir keine Schule mehr hätten oder keine Hierarchie oder keine autoritären Verhältnisse, das ist ja schon dadurch widerlegt, dass wir sie ja eigentlich haben. Also wir machen unseren Planeten ja kaputt. Also wir blicken ja überhaupt nirgends mehr durch. Wir haben ja eigentlich ganz vieles auch schon kaputt gemacht. Jeden Tag werde ich mit diesen Informationen gefüttert, dass unsere Lebensgrundlagen, dass wir die zerstören. Also es kann ja eigentlich im Moment nur besser werden. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es ein paar Leute gibt, die sagen, okay, lass uns mal alternative Formen von Organisation und Arbeit und Lernen erfinden.
Ja, du sprichst jetzt von diesem Co-Learning, in dem wir beide aktiv sind. Dieses Co-Learning befindet sich in einem Coworking Space, hat Jugendliche, hat Erwachsene, hat aber gar nichts mit Schule zu tun. Ich kann mich noch erinnern, es war, glaube ich, letztes Jahr, da kam ein Journalist vorbei und der wollte da darüber schreiben oder hat auch darüber geschrieben, suchte aber die Klassenzimmer und die Lehrpersonen und fand die dann nicht, weil viele denken, ja, das muss ja da irgendwelche Strukturen geben und das ist weder wirklich strukturiert, noch, wie du sagst, endet das im Chaos oder ist das im Chaos geendet. Wie würdest du Co-Learning Menschen beschreiben, die keine Ahnung haben?
Von Co-Learning. Mhm. Also ich glaube, ich würde die Geschichte erzählen, wie ich sie wahrgenommen habe. Also da würde ich vielleicht 5 Minuten brauchen und die nehme ich mir dann aber auch immer raus, dass ich sage, wie es entstanden ist und warum es entstanden ist und welche Geschichte das es hat. Es ist ja noch relativ jung, das Co-Learning-Konzept in Bern. Und damit jemand, der oder die noch keine Ahnung davon hat, ein Stück weit nachvollziehen kann, warum das überhaupt entstanden ist, welche Bedürfnisse da zueinander gefunden haben, wie Menschen einander geholfen haben, also füreinander Probleme zu lösen. Also Eltern und Jugendliche, die im Homeschooling sind und dann das Ganze noch ausweiten und erweitern und bereichern möchten und sich aber schon kennen von früher oder einfach den Coworking Space schon kennen und dann plötzlich sichtbar wird, oh ja, der Coworking Space, da können ja auch Jugendliche sein und die können dort auch lernen und die können dort auch den Menschen begegnen, die dort arbeiten. Und so hat es angefangen. Und mittlerweile ist es, und das Co-Learning bedeutet halt auch, dass pausenlos gelernt wird, dass die UnternehmerInnen im Coworking Space Effinger durch die Begegnung mit den Jugendlichen und den Eltern lernen und umgekehrt und dass immer wieder ausgewertet wird, sind wir noch auf dem richtigen Weg, passt das für uns so? Also ich denke, es ist unglaublich dynamisch, es ist unglaublich ganz viel Reflexion drin und wirklich selber lernen wollen. Und das finde ich eben faszinierend und es ist so einfach. Es ist zugleich so einfach vom Konzept her, oder? Das ist eben total spannend.
Das wäre ja auch etwas, das sich auf die Arbeitswelt übertragen ließe. Heute habe ich wieder einen Post gelesen, bei dem es darum ging, dass diese organisierten Weiterbildungen in Unternehmen Tausende von Franken oder Euro kosten, die eigentlich für nichts sind, weil die Menschen nichts lernen oder zu wenig lernen oder das Unpassende. Dieses Lernen unterwegs sein und gemeinsam unterwegs sein könnten ja auch Unternehmen für sich nutzen, oder nicht?
Ja, da beißt sich jetzt quasi die Katze oder Schlange in den Schwanz. Wir hatten ja von dem Problem mit den ganzen CAS und den ganzen DAS und Abschlüssen und Diplomen gesprochen und diesem überbordenden Weiterbildungsmarkt in der Schweiz, der etliche Milliarden Franken jährlich schwer ist, ne? Da steckt richtig Kohle drin. Das ist sicherlich auch ein Grund, dass ich will das nicht in Bausch und Bogen verurteilen, in keiner Weise. Also, dass es eine so gute Weiterbildungsinfrastruktur gibt wie in der Schweiz, das ist schon zuerst einmal gut, dass ich für alles, was ich irgendwie nicht können könnte, gibt's irgendwas. Das ist nicht schlecht. Woanders gibt's nichts, oder? Da könnte ich jetzt sagen, okay, dann musst du dich selber organisieren. Aber das war nicht deine Frage. Die Frage ist, oder meine Antwort auf deine Frage ist, je stärker sich so ein Bildungsangebot an den Problemen der konkreten Menschen, der konkreten Unternehmen ausrichtet, die es zu lösen gibt, umso besser. Also sprich, wenn es uns gelingen würde, Weiterbildung oder überhaupt Bildung eben so zu organisieren, dass sie sich als eine Strategie versteht, selber versteht, die Menschen dabei hilft, ihre Probleme zu lösen. So. Das heißt, ich frage immer zuerst, wenn jemand zu mir kommt, wenn er nicht eh schon oder sie eine Klarheit hat, oder im Kopf, sage, was ist denn dein Problem? Also, was quält, und das ist ja auch nicht einfach so schnell erzählt. Das ist auch eine Kunst, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie tatsächlich hinter ihre Probleme kommen. Und dann eben miteinander zu fragen, und woran würdest du erkennen, dass das Problem gelöst ist? Das klingt jetzt ein bisschen nach einem Coaching-Dialog, ist aber äußerst hilfreich. Und stell dir vor, in der Welt, in der wir heute stecken, wo wir das Allermeiste noch nicht begriffen haben, wie das mit uns weitergeht. Klima, Ökologie, Lebensgrundlagen, KI, künstliche Intelligenz und so, oder? Wir wissen noch relativ wenig. Wenn wir jetzt so eine Kultur entwickeln würden gemeinsam, wie wir unsere Probleme ein bisschen präziser umreißen könnten und dann miteinander an Lösungen arbeiten, ganz konkrete Lösungen in ganz konkreten Situationen für ganz konkrete Menschen, dann wären wir ein Stück weiter.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das auch eine Art, wie du vorgehst, wenn du als Bildungsdesigner unterwegs bist oder hier steht Coach für lernende Menschen und Organisationen. Das ist ein Teil deiner Arbeit.
Ja, und darum habe ich da jetzt gerade auch so ausgeholt, weil ich halt feststelle, dass schnelle Lösungen in einer komplizierten Welt sind schnelle Lösungen beliebt. Auch wenn sie vielleicht am Problem vorbeischießen. Und deswegen finde ich das schon Ehrensache zu sagen, lass uns erstmal begreifen, wirklich, was dein Problem ist und was du bisher schon alles gemacht hast, um zu einer Lösung zu kommen. Oder vielleicht liebst du dein Problem ja auch und dann bin ich ja eine Gefahr für dich jetzt, wenn ich, das ist ja auch, oder? Wenn ich mit Kunden zu tun habe, Kundinnen, auch Unternehmen, dass die manchmal Angst haben vor einer Diagnose. Weil wenn du dann, also von einer Problemdiagnose, denn wenn das Problem mal offen vor dir liegt, dann geht's halt nicht mehr mit, oh nee, und nicht mehr sehen wollen, dann ist es da. Und es ist ein Stück weit menschlich, das erstmal nicht haben zu wollen.
Und dann gehst du mit den Menschen diesen Themen auf den Grund oder diesen Fragen. Und so wie ich dich vorhin verstanden habe, geht es ihm dann nicht darum, als Christoph Schmidt, als Externer, das zu entwickeln und auch nicht auf Führungsebene, sondern mit den betroffenen Menschen zusammen, also mit den potenziell Lernenden im Unternehmen.
Ja, diese Idee findet sich ja auch in zeitgenössischen Ansätzen der Organisationsentwicklung oder Gestaltung wieder, die alle davon ausgehen, also das haben die gemeinsam, so diese Ansätze von der lernenden Organisation, dass sie sagen, die Ressourcen sind eigentlich für die Lösung, sind in der Organisation. Es geht jetzt darum, sie sichtbar zu machen, also fast ein bisschen wie Archäologie, manchmal echt mit dem Pinsel. Ich habe gestern auf Netflix so eine Doku gesehen über Archäologie in Saqqara, also in Ägypten. Und darum kommt mir vielleicht jetzt das Bild, dass es schon manchmal auch Geduld braucht. Manchmal geht es ganz schnell, oder? Aber manchmal braucht es halt auch Geduld, um so ein Problem wirklich, um zu sehen, ah, da geht es ja noch weiter und das geht ja noch viel tiefer und so. Da ist ja ein Schacht und was weiß ich. Ich denke, so eine Problemdiagnose ist nicht schlecht, auch wenn sie nicht unmittelbar zum Problem führt. So. Die Ressourcen sind, wenn ich jetzt dich coache, sage ich Ben, die Ressourcen sind in dir. Und wenn ich Organisationen oder Teams coache, dann ist das meine Ausgangslage, meine Überzeugung, dass die Ressourcen da sind. So. Und das ist eine Erfahrung, die wir machen. Das ist kein Zauber. Das ist so. Und damit lässt sich halt auch nicht wirklich viel Geld verdienen. Mehr Geld verdienen lässt sich, wenn man sich zum Experten hochschwingt und Lösungen entwickelt und importiert. Die funktionieren dann zwar meistens nicht so gut, weil sie von der Schlange sind, können funktionieren, können passen, tun es aber häufig nicht. Aber es geht schnell und es entsteht so der Eindruck, wir haben was getan.
Also wäre Auswildern nicht nur oder nicht einfach die Käfigtür öffnen, das, was auch immer für ein Käfig, sondern auch genau hinzuschauen, ich sag mal, wie öffnet man die, wie wollen wir die öffnen, was für eine Welt möchten wir? Es ist nicht ein schneller, einfacher Akt.
Nee, ist es nicht. Es ist ja auch schon so, dass, auch das ist wieder eine Metapher, dass Menschen, wenn es dann schwierig wird, dazu neigen, ich beziehe mich damit ein, total, einfach freiwillig auch wieder in den Käfig zurückzukehren. Weil der ja auch Schutz und Sicherheit bietet. Von daher ist die, ist das, sagen wir mal, jetzt im menschlichen Kontext schon eher, kann schon sehr dramatisch werden. Also wenn ich dann die Käfige entsorge und es ist keiner mehr da, das ist so wie jetzt zum Beispiel Jack Noland in Castaway sich eines Tages entscheidet, auf sein primitives Floß zu sitzen und die Insel hinter sich zu lassen. Und da gibt's dann kein Zurück mehr. Das ist dir aber dann klar, dass es jetzt nur noch vorwärts geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Bild, eine ganz wichtige Metapher, wenn es darum geht, in deinem Leben, wenn du so in so größeren Entscheidungsprozessen drinsteckst, dann, oder? Das andere Bild, das häufig verwendet wird, ist das von diesem Hernán Cortés, von diesem Conquistador, der Spanier, der mit seinen Schiffen nach Mexiko ist, um das zu erobern, verkürzt gesagt, und dann vor den Augen seiner Männer alle Schiffe verbrannt hat, damit denen klar ist, geht nicht zurück nach Spanien, den Rest eures Lebens seid ihr jetzt hier. Also, ich würde sagen, wir sind im Moment planetarisch, aber auch eidgenössisch, aber auch schulsystemtechnisch, arbeitsmarkttechnisch schon in so einer Situation, wo wir uns auf was Neues einlassen müssen, oder?
Also ein mutiger Akt wäre das, etwas, das Mut erfordert. Weil oft klingt's ja einfach, auch wenn wir darüber sprechen, uns denke ich, wir haben vielleicht schon das eine oder andere Schiff verbrannt und wissen manchmal, es geht nicht mehr einfach so zurück. Was können Arbeitgeber oder was können Unternehmen konkret tun, wenn sie in diese Richtung gehen möchten? Ich denke, hier hören vielleicht Unternehmerinnen, Unternehmer zu, vielleicht auch Menschen, die selbst in diesen Lernprozess möchten. Und wenn wir jetzt diese Organisationsthematik anschauen, was müssten die tun, damit sie in die Richtung von Auswildern kommen oder ihren eigenen Käfig verlassen können, ohne vielleicht gleich die Schiffe zu verbrennen?
Ja, das ist, wenn ich jetzt einen Ratschlag gebe, dann habe ich mich eigentlich schon selbst widerlegt. Ich kann von mir erzählen, was ich mache oder was ich erlebe, was Menschen tun, denen das gelungen ist. Es muss dann halt Organisationen entscheiden ja nicht, was sie als nächstes tun, sondern Vorgesetzte oder Teams oder ein CEO, also es sind Menschen, die entscheiden, dass jetzt das und das getan wird und das nicht oder dass die und die Projekte finanziert werden oder eben gecancelt oder was auch immer. Und was ich so für Erfahrungen selber gemacht habe und auch gelingende Erfahrungen beobachtet habe, ist, dass Menschen Kontrolle abgeben. Dass Menschen, und zwar nicht einfach dann und dann nichts mehr, sondern das ist auch ein Prozess des Loslassens und ein Prozess der Kulturarbeit. Und es beginnt damit, die Erfolgreichen, die ich kenne, verzichten auf diesen Kontrollfetisch und setzen an diese Stelle wirklich das Phänomen der Selbstorganisation. Und das ist auch ein besetzter Begriff. Der ist reflektiert, der ist beforscht. Das ist nicht einfach nur, jeder macht, was er will. Das ist nicht Selbstorganisation. Gar nicht. Effinger ist wieder so ein gutes Beispiel. denke ich, was sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe also wirklich tolle Gespräche geführt mit Marco Jakob zum Beispiel oder auch mit Fabian Steiner, die dort selber sehr stark involviert sind und beide eben auch Unternehmer in diesem Kontext, die zeigen, dass das funktioniert. Du musst dir einfach darüber im Klaren sein, was du willst. Vielleicht willst du das ja alles gar nicht. Vielleicht möchtest du Patron sein. Vielleicht möchtest du eine hierarchische Firma haben. Vielleicht möchtest du für deine MitarbeiterInnen der sichere Hafen sein oder was auch immer. Ich glaube, das lässt sich wirklich nicht vom Schiff aus beratschlagen, was Menschen da tun müssen. Ich denke, es gibt so ein Bild, so eine ganz, ganz kurze Geschichte, die ich mal gelesen habe. Da fragt einer, es ist aus dem religiösen Kontext, warum der Jesus den Fischer zu seinen Jüngern gemacht hat. Das waren irgendwie alles Fischer. Warum hat er den Fischer genommen und keine Manager oder irgendwie so? Oder Weinbergbesitzer, sondern Fischer. Und dann hat einer gemeint, ja nun, ich fand das so ein schönes Bild. Einem Fischer muss es immer darum gehen, den Weg zu den Fischen zu finden. Und der Weg zu den Fischen von gestern ist womöglich nicht der Weg zu den Fischen von heute. Und das ist für mich so ein bisschen, also zu sagen, wir bauen jetzt Straßen und dann fahren wir auf diesen Straßen immer hin und her, das funktioniert nicht. Also die alte Struktur funktioniert nicht. Die neue Struktur in dieser Welt, in der wir heute unterwegs sind, braucht wahnsinnig viel Agilität und Flexibilität. Das ist schon so. Und ein riesiges Vertrauen und eine riesige Kontrolltoleranz. Also sprich, auch damit umgehen zu können, dass du die Dinge nicht mehr wirklich kontrollieren kannst. Dass Märkte sich von heute auf morgen stark verändern können. Und. Das ist ja alles auch schon reflektiert und beforscht. Also, ich gehe fest davon aus, dass das ziemlich aufwendig ist heute, dass du dir wirklich klar und ernsthaft darüber Gedanken machen willst, wo du mit deiner Organisation hin willst. Und das ist einfach nicht einfach nur Gelaber jetzt, sondern ich habe ein Jahr lang bei einem Gesundheitszentrum gearbeitet, Bildungszentrum Gesundheitsberufe hier in Luzern. Die müssen sich pausenlos fragen, wie sollen wir denn heute Pflegekräfte ausbilden? Weil sich das pausenlos verändert. Demografisch verändert sich es, immer weniger junge Leute. Die Spitex verändert sich, organisiert sich komplett anders. Die Alten- und Pflegeheime organisieren sich anders. Die Spitäler sind in einem unglaublichen Veränderungsprozess drin. Oder was heißt das denn? Mittlerweile musst du im Halbjahresrhythmus deine Strategie, wie du Pflegekräfte ausbildest, ändern. Also das ist hier kein Luxus, sondern es geht wirklich darum, dass du heute in einem unglaublich, wirklich echt volatilen Feld unterwegs bist. Und dann musst du dich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht?
Es geht eben bei diesem Auswählen nicht einfach um diese Freiheit, die vielleicht viele da raushören und jetzt befreien wir alles und machen eine schöne, glückliche, friedliche Welt. Es ist wirklich auch Arbeit oder harte Arbeit, um mit den Herausforderungen, die heute da sind, umzugehen.
So ist es, ja. Und da gibt es eben beide, es gibt gute Gründe dafür, im Käfig zu bleiben.
Und alle sollten sich entscheiden, ob sie das möchten oder nicht, weil es eben Mut braucht und ganz viel Energie auch.
Das erzählen mir ja auch die Jugendlichen, die ich interviewt habe im Co-Learning, die irgendwo zwischen 14 und 16 Jahre alt sind. Die sagen auch, alle ausnahmslos sagen sie, wir Menschen sind, also ich sage es mit meinen Worten, aber sie sagen, wir Menschen sind total unterschiedlich und die einen wollen und brauchen das und die anderen wollen und brauchen das. Und die einen wollen ganz viel Freiheit und wollen überhaupt keinen Lehrabschluss oder Studium, sondern wollen direkt in den Beruf reingehen und andere wollen was komplett anderes. Und eigentlich müsste Bildungsarbeit jungen Leuten dafür die nötigen Kompetenzen also ermöglichen, dass du heute in dieser Welt, um die wir gerade kreisen, oder, dass du da drin entscheidungsfähig bist, dass du rausfindest, wer du bist und was du brauchst und wie du tickst. So, dafür denke ich, ist das könnten wir doch machen, statt Schule.
Räume und Orte schaffen, in denen man, so wie du das, glaube ich, vorhin gesagt hast, eben auch hineinschaut, in sich schaut oder die Fragen, die du stellst, eben in dieser Coaching-Art, in dieser Coaching-Haltung, ja, was willst du denn wirklich, was ist dir wichtig, und sich da dann auch für die eine oder andere Richtung entscheiden und nicht so, wie ich das zumindest häufig wahrnehme, dass da die richtigen Wege propagiert werden, ich weiß nicht, hier Agilität, hier dieses, hier jenes, sondern dass es eben auch eine sehr individuelle Geschichte ist.
Ja, also heute mehr als je zuvor. Also einmal getroffene Entscheidungen müssen sich ja quasi fast schon immer wieder verändern. Im Unterschied zu der Generation meiner Eltern und im Unterschied zu dem, was ich noch gelernt habe, diese einspurigen Berufsbiografien, wo ich muss in letzter Zeit häufiger an einen ehemaligen Lehrerkollegen denken. Ich war ja auch eine Weile lang an einer Mittelschule, an einem Kantonsschule-Gymnasium tätig als Lehrer. Und habe damals frisch von der Uni einen Kollegen gekriegt als Mentor, oder? Hab mit dem Mentoring gemacht. Und der ist jetzt immer noch dort. Oder? Der ist jetzt schon bald 20 Jahre oder 15 Jahre. Also der ist direkt von der Uni an diese eine Schule und ist immer noch dort. Und ich denke mir, ui, die gibt's immer noch, oder? Und der, vielleicht bleibt der dort bis zur Pensionierung, wenn es dann noch Gymnasien gibt. Aber ich denke, das ist eher die Ausnahme heute.
Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich denke, wir könnten noch über vieles sprechen, oder es ist vieles nicht fertig. Auch dieser Podcast darf Fragen offen lassen und Themen offen lassen, dass man eben selbst auch darüber nachdenken kann, wenn man möchte. Aber gibt es jetzt eine Frage, die du noch gerne gestellt bekommen hättest, oder ein Thema, das du gerne vertieft hättest?
Ein Thema, an dem ich wirklich rumknabbere und rumbeiße, das ist so dieses es gibt gerade im Schulbereich, im Ausbildungsbereich, gibt es so diese Erzählung, die immer stärker wird im Moment, dass wir viel stärker auf das fokussieren sollten und berichten von dem, was wirklich schon gut läuft, und nicht pausenlos quasi an dem festhalten und über das berichten und über das schimpfen, was schlecht läuft, in Schulen zum Beispiel. Und da merke ich, das ist was mich sehr beschäftigt, weil ich mir da noch nicht ganz sicher bin, was da jetzt stimmt. Denn auf der anderen Seite merke ich, also ich kann das verstehen, oder? Dass Menschen sagen, ich mag das nicht mehr hören und lass uns doch endlich mal wirklich auf das fokussieren, was wirklich gut läuft. Ich kann das verstehen. Und auf der anderen Seite merke ich, schicken wir aber Millionen von jungen Menschen, Millionen jeden Tag in dieses System, in diese Käfige, wo sie diese Käfighaltung entwickeln, und gegen jedes Wissen, gegen jede Erkenntnis und auch gegen jede Intuition, oder? Lassen wir uns darauf ein, und Eltern müssen zum Teil auch wirklich weggucken und beide Augen zudrücken, weil sie Angst und Druck haben und immer noch davon überzeugt sind, es braucht eine gute Schulkarriere und gute Zeugnisse. Und ob wir dieses Problem lösen, indem wir da einfach nicht mehr hingucken. Einfach nicht mehr hingucken und nur noch auf das gucken, was gut läuft, weil so viel ist das nämlich nicht wirklich, noch nicht. Da frage ich mich, was ist denn da ein guter Weg? Beim Klima ist das Problem ein ähnliches, oder? Wir wären heute nicht bei dem Bewusstsein und auch bei den Aktivitäten angekommen, wenn nicht vor 2-3 Jahren die jungen Menschen, in allererster Linie auch mal Fridays for Future, für einen solchen Bewusstseinsschub gesorgt hätten, wie sie es gemacht hätten, oder? Indem sie bis heute pausenlos mit ihren Aktionen darauf hinweisen, dass und wie wir den Planeten kaputt machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit dem Finger auf die zeigen, die Böses tun. Das ist wichtig.
Damit schließen wir diese erste Podcast-Folge ab, lassen diese Frage auch offen, soll man drauf zeigen oder sich aufs Gute fokussieren. Vielen Dank, Christoph Schmidt, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, mir zuzuhören.
Das war sie, die erste Entwicklungsfreiraum-Podcast-Folge. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis bald.